Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Spiritualitätssendung mit dem Thema Die heilige Elisabeth und die Werke der Barmherzigkeit. Am kommenden Christkönigssonntag geht das heilige Jahr der Barmherzigkeit zu Ende. Und am Tag davor, am 19. November, feiern wir den Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen. Das ist natürlich ein Zufall, dass die heilige Elisabeth sozusagen genau am Ausgang der heiligen Pforte platziert ist, bildlich gesehen. Aber wir wissen ja, Zufälle fallen uns von oben zu. Und so passiert das auch hier wunderschön. Elisabeth als die letzte Künderin der göttlichen Barmherzigkeit vor dem großen Abschluss des heiligen Jahres mit unserem Christkönigsfest. Elisabeth hat mit ihrem Leben das barmherzige Hinabsteigen des Gottessohnes aus Reichtum und Ehre hinein in die tiefste menschliche Armut fast einzigartig nachvollzogen. Auch seinen demütigen Gehorsam. Sie wurde als ungarische Königstochter geboren, einem reichen Adeligen verheiratet und gab ihren ganzen Reichtum nach und nach auf, um sich der Pflege der Ärmsten der Armen zu widmen. Schon dieses Absteigen und diese Selbstaufgabe aus Liebe machen sie zu einer wahren Heiligen der Barmherzigkeit. Elisabeth war stark geprägt vom Leben des heiligen Franziskus von Assisi. Und das ist auch Schwester Petra Grünert vom Orden der Franziskanerinnen von Maria Stern. Sie arbeitet in Augsburg als Pastoralreferentin und geistliche Begleiterin, ist aktiv in der Jugendarbeit für die Diözese und ihren Orden. Und Schwester Petra wird uns heute die heilige Elisabeth und die Werke der Barmherzigkeit vorstellen. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schwester Petra, Ihr Ordensgründer Franziskus und die heilige Elisabeth, was haben die miteinander zu tun?
Es ist ganz interessant, dass wir Franziskanerinnen von Maria Stern eigentlich einen engen Bezug zur heiligen Elisabeth haben in unserem Kloster hinter dem Augsburger Rathaus, der uns aber wahrscheinlich am meisten unbewusst ist. Und zwar in unserer Sternkirche, in unserer Klosterkirche hinter dem Augsburger Rathaus blicken die Schwestern, die täglich dort die Eucharistie feiern oder das Stundengebet oder sich zur eucharistischen Anbetung versammeln, auf das große Altarbild im Zentrum unserer Kirche, wo drei große Frauen der Heilsgeschichte dargestellt sind. Es ist in der Mitte die Mutter Anna, der unsere Kirche geweiht ist, und auf der linken Seite die Gottesmutter Maria, die uns Jesus geboren hat. Und auf der rechten Seite können wir erblicken, wer in unserer Kirche ist, die heilige Elisabeth mit weit ausgebreiteten Armen und auf dem ganzen Bild dargestellt die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Das ist, was wir eigentlich in den Blick haben beim Beten in unserer Klosterkirche, aber vielleicht auch unbewusst oft wahrnehmen oder gar nicht im Blick haben. Und gleichzeitig in unserem Kloster haben wir die heilige Elisabeth auch im Rücken in unserer Kirche, wenn wir sind. Und zwar ist da auch eine Lebenstafelgalerie angebracht mit verschiedenen Szenen aus dem Leben der heiligen Elisabeth. Und das ganz Kostbare und Besondere in unserem Sternkloster ist, dass wir einer der wenigen Reliquien, die es überhaupt auf der Welt gibt, die wurden alle in dieser Reformationszeit, sind die verschollen, dass wir in unserem Klosterschatz sozusagen einen Finger der heiligen Elisabeth von Thüringen in unserem Kloster aufbewahren seit vielen Jahrhunderten. Also da ist ein Bezug da, sowohl sichtbar als auch dinglich in der Reliquie, aber in unserem alltäglichen Leben ist das Leben der heiligen Elisabeth in den letzten Jahren, Jahrzehnten sicherlich in den Hintergrund und auch in die Vergessenheit geraten. Und dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit ist eigentlich die große Chance für uns und viele, wieder eigentlich die Elisabeth in den Blick zu nehmen, als Ansporn, auch am Ende des heiligen Jahres weiterzugehen und durch sie inspiriert, durch Franz von Assisi, die leiblichen und die geistlichen Werke der Barmherzigkeit weiterhin zu pflegen, was auch unser persönliches Leben ja stärken kann.
Also Sie haben das buchstäblich vor Augen, auch in diesem Altarbild, Elisabeth und die Werke der Barmherzigkeit da dargestellt. Wir hören jetzt einmal von Ihnen, Schwester Petra, was Sie uns erzählen können, eben wie die heilige Elisabeth die Werke der Barmherzigkeit gelebt hat und was sie uns dazu sagen kann.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die heilige Elisabeth ist eine Frau, wenn sie zu unseren Tagen jetzt gelebt hätte in diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit, wäre sie sicher oft auf den Titelseiten der Regenbogenpresse erschienen, wo die deutschen und die europäischen Königshäuser vorkommen. Aber Elisabeth lebt nicht in unseren Tagen, sondern sie lebte vor 800 Jahren. Und Elisabeth gehörte vor 800 Jahren zum europäischen Hochadel. Sie war eine weit bekannte Königstochter, gehörte zu einem der mächtigsten adeligen Geschlechter im deutschen Lande, eben zu dem Landgrafen Ludwig von Thüringen, kam aus dem ungarischen Königshaus und war sehr bekannt. Also in der heutigen Zeit würde sie in der Presse dargestellt werden. Und sie war eben auch bekannt, nicht nur, weil sie viel Einfluss und Macht hatte, sondern weil sie ein sehr ungewöhnliches Leben vollzog, indem sie wirklich von ihrer Burg persönlich herabstieg auf Augenhöhe der Armen. Zu Beginn unserer Sendung und Betrachtung möchte ich Ihnen eigentlich ein paar wichtige Eckpunkte aus dem Leben dieser großen Heiligen uns nochmal in Erinnerung rufen. Was bemerkenswert ist, Elisabeth ist vor eben gut 800 Jahren geboren, im Jahre 1207 in Ungarn und wurde bereits mit 4 Jahren von ihrem Elternhaus eben durch herrschaftspolitische Überlegungen mit dem Landgrafensohn Hermann in Thüringen verlobt. Und als 4-jähriges Mädchen, das ist die Zeit, wo eigentlich unsere Kinder in den Kindergarten kommen, wird Elisabeth von ihren Eltern weggebracht von Ungarn mit einem großen herrschaftlichen Tross, mit Wagen und Kutschen, mit vielen Geschenken ihrer Mitgift, mit Gold und Seide, um quer durch Europa zu reisen als 4-Jährige an diesen königlichen Hof nach Eisenach, an dieses Geschlecht der Ludowinger. Man muss sich das mal vorstellen, so als 4-jähriges Kind wird man von seinen Eltern weggebracht, man muss sie zurücklassen und kommt in ein ganz fremdes Umfeld. Von Ungarn nach Deutschland, nach Thüringen, an diesen königlichen Hof, auf diese Wartburg bei Eisenach. Und wird dort von ihrer zukünftigen Schwiegermutter Sophie erzogen. Sie wächst eigentlich mit ihrem zukünftigen Ehemann, Hermann den Ersten, auf, auch mit seinem viel jüngeren Bruder Ludwig. Und sie wachsen quasi als Kinder, als Geschwister auf und wird aber schon als kleines Kind sozusagen mit 4 Jahren symbolisch ihrem zukünftigen Ehemann Hermann als Verlobung ins Bett gelegt. Das ist für uns was ganz Ungewöhnliches, wenn wir das hören oder lesen. Aber so sind damals diese politischen Ehen geschlossen worden, die nicht Liebesheiraten waren, sondern die Adelsgeschlechter haben einfach versucht, bessere Zusammenschlüsse, um Machtgewinnung zu erhalten, zu veranstalten. Was aber das Erstaunliche ist, was Menschen damals gedacht haben und geplant haben, hat Gott dann ganz anders gelenkt. Denn vor genau 800 Jahren, im Jahr 1216, stirbt der Verlobte Elisabeths, den sie eigentlich heiraten sollten, plötzlich. Und es ist die große Frage im Raum, was passiert nun mit Elisabeth? Ihr eigentlicher Verlobter Hermann stirbt, wird sie zurückgeschickt nach Ungarn? Oder wie verhält es sich weiter mit ihr an diesem thüringischen Hof? Mit dem jüngeren Bruder Ludwig war sie sehr herzlich verbunden. Die sind wirklich als großer Bruder und kleine Schwester aufgewachsen, 7 Jahre auseinander. Und sie haben sich von Herzen gern gehabt. Und jetzt passiert etwas vor 800 Jahren, dass aus dieser ursprünglich politischen Eheschließung der Eltern eine Liebesheirat wird. Der Ludwig wird gefragt, ob er sich vorstellen könnte, als Nachfolger des verstorbenen Bruders Hermann, ob er die Elisabeth heiratet oder sie zurückschickt. Und nachdem aber Ludwig die Elisabeth wirklich von Herzen geliebt hat, von Kindesbeinen an sozusagen, wird hier eine Liebeshochzeit geschlossen an diesem thüringischen Königshof. Und so heiraten diese zwei im Jahre 1221, Elisabeth ist gut 14 Jahre alt, Ludwig 21, in der Georgenkirche zu Eisenach. Und die zwei lieben sich wirklich von Herzen. Die anderen können das kaum verstehen, weil das nicht üblich war an den Königshöfen der damaligen Zeit. Ein Jahr später gebiert Elisabeth schon ihr erstes Kind, den Sohn Hermann, den zweiten, der dann später auch die Verwaltung des Erbes übernimmt, wenn sein Vater dann auch stirbt. In dieser Zeit, um 1222, als Elisabeth ihren ersten Sohn gebiert, mit gut 15 Jahren, kommt sie auch in Berührung mit den ersten Brüdern des heiligen Franziskus, die Franziskus damals von Assisi aus gesandt hat, 90 Brüder nach Deutschland, um dort in die Mission zu gehen. Und so kommen die ersten Brüder im Jahr 1222-23 nach Eisenach und gründen dort ein Franziskanerkloster. Und ein Bruder, der entweder Rüdiger oder Rodiger genannt wird, wird der Beichtvater von dieser Königsfrau, der Elisabeth, am Hof der Wartburg. Durch diesen Franziskanerbruder wird natürlich auch Elisabeth eingeführt in die franziskanische Spiritualität, hört von Bruder Franziskus in Assisi, der zu dieser Zeit noch lebt, von seinem Wirken der Brüder, von seinem Armutsideal, von seiner persönlichen Christusliebe, die auch in vielen Herzen der Menschen Europas neu entflammt wird. Es ist eine Bewegung hin zu einer persönlichen Christusliebe in Europa in der Kirche aufgebrochen, nachdem die Amtskirche immer mächtiger und stärker wurde. Papst Innozenz III. War der mächtigste Kirchenmann der Welt neben dem Kaiser. Die Kirche wurde immer reicher und immer mächtiger, was nicht dem Evangelium entsprach. Und zu dieser Zeit entstanden mit Franziskus oder mit dem heiligen Dominikus und vielen anderen die Armutsbewegungen in Europa. Und diese reiche, mächtige Landgräfin Elisabeth von Thüringen wurde in diesen Jahren als junge Ehefrau und Mutter mit diesem Geist des heiligen Franziskus in Berührung gekommen und ihr Herz wurde auch entflammt, das auch irgendwie in die Tat umzusetzen. Und Elisabeth beginnt auch von Kindesbeinen an, berichten die verschiedenen Quellen der Heiligsprechung, dass Elisabeth, nachdem sie ja als vierjähriges Kind von Ungarn und ihrer Heimat weg musste, dass sie immer Zuflucht gesucht hat als Kind, als Jugendliche in ihrer Not, in der Kapelle der Burg. Sie hat immer wieder Gott gesucht in all ihrer Einsamkeit und Not und hat von Anfang an eine persönliche, tiefe Gottesbeziehung entwickelt. Und nun, inspiriert von diesen ersten Brüdern von Franziskus in Eisenach, beginnt Elisabeth ein Leben auch zu führen, das nach außen sichtbar wird, dass sie sich eben den Armen ihres Landes, ihrer Stadt, ihrer Zeit persönlich zuwendet. Etwas ganz Ungewöhnliches. Elisabeth trägt nicht nur schon längere Zeit in der Kirche nicht die Krone beim Gottesdienst, wie es üblich war, wenn die Adeligen zum Gottesdienst gingen, sondern sie legte die Krone ab, weil sie konnte nicht mit einer goldenen Krone auf dem Kopf beim Gottesdienst erscheinen und gegenüber sah sie Christus am Kreuz mit der Dornenkrone, ihn, den König der Welt. So wird zum Beispiel diese Begebenheit berichtet, dass Elisabeth in den Gottesdienst immer ihre Goldkrone ablegte und auch immer in sehr einfachen Kleidern zum Gottesdienst ging und so nicht ihre Herrschaftlichkeit, ihren Adel vor den anderen demonstrierte, wenn sie Christus dem Gekreuzigten und Nackten am Kreuz auch begegnete. Elisabeth beginnt mit Zustimmung ihres Mannes Ludwig, der sie liebt und in allen Dingen unterstützt, hinunterzugehen zur armen Bevölkerung und ihnen ihre Not zu lindern, ihnen was zu essen zu bringen, die Aussätzigen und Kranken mit zu pflegen. Ähnlich wie im Leben des heiligen Franziskus erfährt Elisabeth in ihrer Familie, bei ihren Verwandten auf der Burg, diese Zeichen auch des Unverständnisses, des Widerstandes, der Ablehnung, wie man so etwas tun kann als königliche Frau. Elisabeth wird von ihrer Verwandtschaft, von ihrer Schwiegermutter, von den anderen hofstaatlichen Dienerinnen und Dienern sozusagen modern gemobbt, missachtet, erniedrigt. Elisabeth hat das alles aber ausgehalten, weil sie in der Liebe ihres Mannes Ludwigs die große Zustimmung und Förderung hatte. Elisabeth hatte auch die Macht der Verwaltung über die Kornspeicher, denn Ludwig und dieser ganze Adelshof hatte mehrere Burgen, wo sie ihre herrschaftlichen Güter verwalteten. Und so war es üblich zur damaligen Zeit, dass die Landesfürsten durch die Lande gezogen sind, von Burg zu Burg, um ihre Geschäfte und ihre Politik zu machen. Elisabeth zog teilweise mit, weil sie an der Seite Ludwigs bleiben wollte, aber die meiste Zeit war sie auch zurück auf der Wartburg und hat dort die Geschäfte geführt. In der großen Hungersnot von 1226, es ist dieses Jahr, wo auch der heilige Franziskus stirbt, öffnet sich in der Abwesenheit ihres Ehemanns Ludwigs die Kornspeicher des Hofes, um der notleidenden Bevölkerung zu helfen. Ganz gegen den Sinn ihrer Verwandtschaft, die Angst hatten, dass sie vielleicht verarmen oder zu kurz kommen. Nein, Elisabeth hat dem Volk geholfen, sodass es über den harten Winter kam. Elisabeth wurde von ihrem Mann aus Liebe unterstützt, denn er selbst war auch ein frommer, ein christlicher Ehemann und Landesfürst. Im Gegensatz zu den anderen königlichen Häusern und Herrschern hat er wirklich die Treue in der Ehe zu Elisabeth gehalten. Es war gang und gäbe, es war üblich, dass die Könige und die Fürsten viele Frauen neben ihrer Ehefrau hatten und mit denen wirklich auch in Sünde und Unzucht lebten. Aber dieser Ludwig, den Elisabeth geheiratet hatte, der hatte wirklich eine große Liebe zu ihr und auch zu Christus, dem Gekreuzigten, zur christlichen Spiritualität, dass er seiner Frau treu bleiben wollte. Auch er ist auf Unverständnis gestoßen, dieser Ludwig. Wenn sich aber zwei Menschen lieben, so fördern sie gegenseitig ihr Leben und erfüllen auch die Wünsche des anderen von Herzen gerne. Und so ist eigentlich Ludwig der Förderer seiner Frau, indem er ihr freie Hand lässt, sie eine mächtige Landgräfin, die ihren Machteinfluss darin bewegt, den Armen ihres Landes wirklich zu Hilfe zu kommen. Sie kümmert sich vor allem auch um viele Kinder und Waisenkinder, die auch in der Stadt Eisenach vorhanden sind. Denn zur damaligen Zeit gab es eine Bewegung, wie auch in unserer Zeit heute oder im 19. Jahrhundert. Die Landbevölkerung zieht in die Städte, weil sie sich viel erhoffen, aber sie erleben dort auch bittere Armut, diese Landbevölkerung in den Städten. Und so kümmert sich Elisabeth als junge Mutter, die dann auch ein zweites Kind gebiert, die Sophie, nicht um die eigenen Kinder nur, sondern sie kümmert sich auch um die armen Kinder unterhalb der Wartburg. Sie gründet sogar ein eigenes Hospiz, wo sie auch die Kranken pflegt und sicherlich auch ihre Dienerin anweist, hier ihren Dienst zu tun. Zu dieser damaligen Zeit sind auch die verschiedenen Kreuzzüge gegen die Sarazenen, die Muslime im Heiligen Land, weil sie die heiligen Stätten belagern, Jerusalem, Bethlehem, wo Jesus gelebt hat. Und ohne dass es Ludwig ihr verrät, verspricht Ludwig, mit dem Kaiser zusammen dem Papst in den nächsten Kreuzzug zu ziehen. Als Elisabeth das entdeckt, weil er des Kreuzzugs Kreuz empfangen hatte, das er immer vor ihr versteckt hatte, erschrickt sie und ist nicht erfreut, dass ihr Mann 1227 in den Kreuzzug aufbricht. Denn Elisabeth ist in dieser Zeit mit dem dritten Kind schwanger. Und Ludwig zieht nun in Treueversprechen dem Papst gegenüber mit dem Kaiser in den Kreuzzug. Es kommt auf der Wartburg wirklich zu herzzerreißenden Szenen, zu vielen Tränen, als Ludwig von Elisabeth, die damals relativ jung mit 21 ist, Abschied nehmen muss. Elisabeth lässt es sich nicht nehmen, ihn einige Tage mit dem Pferd zu begleiten. Sie kann sich von diesem Ludwig nicht trennen. Sie hat auch Angst um ihn. Und so begleitet sie ihn bis Schmalkalden, wo sie ihn dann aber endgültig loslassen muss. Das Ganze war im Sommer, im Juni, und bereits im September erreicht sie die Nachricht, etwa 3 Monate später, dass Ludwig bereits im Süden Italiens an der Malaria verstorben ist. Und Elisabeth ist zutiefst erschüttert. Sie Sie ist mit 21 Witwe. 3 Wochen später wird ihr drittes Kind geboren. Was passiert? Ihr Beschützer, ihr Ehemann, ihr Liebster, er ist gestorben und der Hof auf der Wartburg versucht, die Macht an sich zu reißen. Die Schwiegermutter und der Schwager, sie haben kein Verständnis für das, was Elisabeth tut, wo sie sich den armen, kranken, nackten, den Kindern zuwendet. Sie veranlassen, dass Elisabeth nach dem Tod ihres Ludwigs die Wartburg verlassen muss. Sie ist gut 21 Jahre alt und hat 3 kleine Kinder. Gertrud gerade frisch geboren. Der Winter steht vor der Tür und Elisabeth muss mit ihren 3 kleinen Kindern von ihrem Reich, von ihrem Zuhause nun loslassen. Sie versucht in diesen Winterwochen und Monaten bei verschiedenen Armen einzukehren, die ihr Obdach gewähren. Auch hier erlebt Elisabeth Enttäuschungen. Den Armen, denen sie früher als Fürstin geholfen hat, die nehmen sie oft nicht auf oder demütigen ihre ehemalige Landesfürstin. Elisabeth vertraut aber ganz auf Gott und ist so selbst eine Arme unter Armen geworden. Sie ist selbst in diese bittere Not hinabgestiegen, kein Dach über dem Kopf zu haben, auf andere angewiesen zu sein, von anderen verachtet zu sein. Elisabeth erlebt nun am eigenen Leib, am eigenen Herzen, wie es sich anfühlt, arm zu sein, verstoßen und obdachlos. Schließlich bekommt Elisabeth Zuflucht und Hilfe durch ihre Tante, die Äbtissin ist im Kloster Kissingen. Und die schickt sie zum Erzbischof von Bamberg, der ein Verwandter ist. Und dieser Erzbischof von Bamberg, er nimmt Elisabeth unter seine Obhut und setzt sie fest auf der Burg Pottenstein. Dort bleibt die Elisabeth so lange mit ihren Kindern, bis die Überreste, die Gebeine ihres Mannes aus Italien zurückgebracht werden, damit er in Ehren bestattet wird. Und das ist der Anlass, wo Elisabeth auch wieder von dieser Burg Pottenstein herabkommt, herauskommt bei der Beerdigung der Überreste ihres geliebten Ludwigs in Gotha. Elisabeth kann aber nicht zurück auf die Wartburg. Sie hat einen neuen Beichtvater bekommen, in dem Jahr, als der Ludwig auch loszog, den berühmten Konrad von Marburg, einen sehr strengen Priester und Asket, der von ihr absoluten Gehorsam verlangt. Elisabeth wird ihre Kinder in einem Kloster unterbringen und zur Erziehung und zum Schutz in eben Klöster, die ihr zur Seite stehen. Aber sie selbst geht nach Marburg und gründet dort mit ihrer Witwenrente, die ja dieser Beichtvater Konrad von Marburg verschafft hat, gründet sie ein Spital, um selbst in Marburg wieder als Arme unter Armen Kranke zu pflegen. Elisabeth tritt als Witwe in den 3. Orden des heiligen Franziskus ein und erhält auch das Ordensgewand der Tertiarinnen. Und so als Gott Geweihte, sie wollte nicht mehr heiraten, kümmert sie sich nun um Kranke, Obdachlose, Kinder, Aussätzige, arbeitet selbst früh bis abends spät bei den Kranken und gibt sich ganz dorthin. Was interessant war, Elisabeth schlägt in dieser Zeit Heiratspläne ihres Onkels, des Erzbischofs von Bamberg, aus, der sie damals noch mit dem Kaiser verheiraten will, um eine gute Partie zu machen. Doch Elisabeth hat eben ein persönliches Gelübde abgelegt, wenn sie Witwe wird, wird sie nicht mehr heiraten wollen, sondern ganz im Dienst Christi stehen. Nun, Elisabeth schlägt die Heirat des Kaisers aus zugunsten der Armen. Warum? Weil sie in den Armen Christus begegnet, ihrem Herzensbräutigam, dem sie dienen will. Elisabeth wird nur knapp 25 Jahre alt. Im 25. Jahr stirbt sie erschöpft nach kurzer Krankheit in Marburg in ihrem Spital und wird wenige Jahre später, im Jahre 1235, bereits durch Gregor dem IX. In Perugia, der Nachbarstadt von Assisi heilig gesprochen. So viel zur Biografie dieser heiligen Elisabeth von Thüringen, deren Fest wir am kommenden Samstag feiern, am 19. November, und der Namen ja viele Frauen in unserem Land tragen, auch junge Mädchen, die nicht nur Elisabeth heißen, sondern vielleicht auch nur den Kurznamen Lisa führen. Ich möchte Sie einladen, nach diesem kurzen Überblick über das junge und doch tatkräftige Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen in der Musikpause mal an die Menschen zu denken, die Sie kennen, die den Namen der heiligen Elisabeth tragen. Aber auch in Ihr persönliches Leben zu schauen, wo habe ich in meinem Leben, ich muss nicht Königin oder im Hochadel sein in unserer Zeit, wo sind mir die Armen am Herzen? Wo begegnen mir die Armen in meiner nächsten Umgebung, in meiner Nachbarschaft? Wo sind Kranke? Wo sind einsame Kinder? Wo kann ich da den eins oder anderen begegnen auf Augenhöhe, um ihm meine Liebe zu schenken, wie die heilige Elisabeth? Egal welchen Stand wir haben, sind wir eingeladen, durch Elisabeth von Thüringen vor unserer Haustür zu schauen, wo wir die Liebe Gottes weiterschenken können an Menschen, die in Not sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Lied, das wir eben gehört haben, das wurde zum 750. Todestag im Jahre 1981 in der ehemaligen DDR uraufgeführt. Auf dem Erfurter Domplatz haben sich damals die Christen zusammen getroffen, um an Elisabeth von Thüringen zu erinnern. Es gibt keine Zufälle. Wenn wir am Ende dieses außerordentlichen heiligen Jahres der göttlichen Barmherzigkeit das Fest der heiligen Elisabeth am kommenden Samstag feiern, bevor in Rom wieder für einige Zeit die heilige Pforte im Petersdom von Papst Franziskus geschlossen wird. Papst Franziskus hat dieses heilige Jahr vor allem auch unter das Motto gestellt: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Und es ist kein Zufall, dass genau dieses Wort im Festtagsevangelium am Fest der heiligen Elisabeth in dem Gottesdienst in unserer Kirche verkündet wird. Bevor wir nochmal den Blick auf die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit richten, möchte ich Ihnen gerne dieses Festtagsevangelium am Fest der heiligen Elisabeth vortragen, wo anklingt, geistliche und leibliche Werke der Barmherzigkeit, aber auch Haltungen, die die heilige Elisabeth gelebt hat, wo sie von anderen zurückgewiesen und gedemütigt wurde, zum Beispiel zu verzeihen. Und so hören wir dieses Festtagsevangelium, das auch das Motto des heiligen Jahres der Barmherzigkeit in seiner Mitte trägt. Wir hören aus dem 6. Kapitel des heiligen Evangeliums nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden, in reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Soweit die Worte des Festtagsevangeliums am Fest der heiligen Elisabeth von Thüringen am 19. November. Wenn wir aufmerksam hinhören, können wir auch das Leben der heiligen Elisabeth darin wieder entdecken, dass sie diejenigen geliebt hat, die sie fast wie Feinde behandelt haben, die sie gehasst haben, verflucht haben. Sie hat sie gesegnet, sie hat für sie gebetet, für die, die sie misshandelt haben. Sie hat ihnen alles gelassen, auch ihren Mantel, ihr Hemd, als sie vertrieben wurde von der Wartburg. Elisabeth hat vergeben. Sie hat nicht über die anderen gerichtet, sondern ist wahrscheinlich eingetreten in diesen geistlichen Dienst der Werke, der Barmherzigkeit, eben für andere zu beten. Die zu ertragen, die einem lästig sind. Denen zu verzeihen, die sie beleidigt haben. Elisabeth hat Unwissende gelehrt und Zweiflern geraten. Sie hat Trauernde getröstet und Sünder zur Umkehr ermutigt. Ja, Elisabeth hat für alle Menschen gebetet, für die Lebenden und die Verstorbenen. Elisabeth aber hat auch ganz konkret die Hungernden sowohl als Landesfürstin, aber dann auch als Witwe im Spital gespeist. Sie hat den Durstigen zu trinken gegeben. Sie hat den Nackten immer wieder Kleidung gebracht. Es wird berichtet, dass Elisabeth noch als Landesfürstin viele Taufpatenschaften übernommen hat. Sie hat persönlich die Taufkleider genäht und bestickt und hat für Kinder die Taufpatenschaft übernommen und so arme Kinder und Familien unterstützt. Elisabeth hat Fremde in ihren Hospizen und Hospitalen beherbergt. Sie hat selbst Kranke gepflegt. Ja, es wird sogar berichtet, als ihr Mann wieder unterwegs war, dass sie sogar einen Bettler, der aussätzig war, zu sich in die Gemächer genommen hat, um ihn im Bett ihres Ehemannes zu pflegen. Elisabeth ließ Tote würdig bestatten. Sie hat wirklich ganz konkret in ihrem Leben diese Werke der Barmherzigkeit in die Tat umgesetzt, aber auch in ihrem Gebet, in ihrem geistlichen Leben die Menschen vor Gott getragen. Papst Franziskus hat uns eingeladen, zu Beginn dieses heiligen Jahres wieder neu diese Werke der Barmherzigkeit in den Blick zu nehmen und selber mit auseinanderzusetzen und sie in die Tat umzusetzen. Wir müssen nicht jedes Werk umsetzen, das liegt ganz in unserer Natur, in unseren Kräften. Aber wenn es uns persönlich schlecht geht, kann es eine Hilfe sein, anderen Gutes zu tun, damit es uns selber auch wieder gut geht. Das ist eine alte Weisheit und eine alte Hilfe, um wieder aus unserem persönlichen Leid auch herauszukommen, indem wir beginnen, in unserer Not auch anderen Gutes zu tun. Ob es die leiblichen Werke oder die geistlichen Werke sind. Ich möchte Sie einladen, am Ende unserer gemeinsamen Betrachtung, auf unserem gemeinsamen Blick auf die heilige Elisabeth von Thüringen, vielleicht nochmal diese kommenden Tage in den Blick zu nehmen, die vor uns liegen. Der heutige begonnene Tag, aber auch die nächsten Tage bis zum Christkönigssonntag. Und vielleicht mal zu schauen, in ihrem Herzen, welche Gelegenheiten bieten sich mir noch in diesen Tagen, das ein oder andere Werk der Barmherzigkeit in die Tat umzusetzen? Wo möchte ich nochmal auch inspiriert und eingeladen von Elisabeth von Thüringen, der Einladung von Papst Franziskus, einfach auch Folge leisten, Gutes zu tun, sich den Notleiden zuzuwenden. Wir haben noch einige Tage vor uns, um auch wirklich Gnaden zu erbitten für uns und Menschen, die es brauchen, die uns am Herzen liegen. Oder auch Menschen, die Gnaden zu erbitten, an die keiner denkt. Seien es auch die Verstorbenen in diesem Monat November. Ich möchte Sie einladen, wirklich in der nächsten Musikpause konkret diese letzten Tage im Heiligen Jahr nochmal vor Augen zu nehmen. Und vielleicht fällt Ihnen die ein oder andere Gelegenheit schon in den Blick, um etwas Konkretes zu tun. Und so möchte ich auch am Ende der Sendung Sie einladen, anzurufen, vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung des Heiligen Jahres im Rückblick mitzuteilen, wo es gelungen ist, ein Werk der Barmherzigkeit in diesem Heiligen Jahr persönlich wirklich auch zu gestalten oder zu erlebt haben. Rufen Sie an und teilen Sie einfach Ihr Zeugnis mit.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, heute zum Thema die heilige Elisabeth und die Werke der Barmherzigkeit mit Schwester Petra Grünert vom Orden der Franziskanerinnen von Maria Stern. Wir haben diese Sendung gerne gehört jetzt gerade zum Abschluss des heiligen Jahres der Barmherzigkeit, an dessen Ende die heilige Elisabeth mit ihrem Gedenktag am kommenden Samstag steht. Vielen herzlichen Dank Ihnen nochmal, Schwester Petra, für Ihre Gedanken zum Thema. Und ich begrüße Herrn Graf aus Liebenburg. Herr Graf, mit welcher Frage oder welchem Gedanken?
Ja, also ich bin ein katholischer Pfarrer im Ruhestand und bin jetzt schon 83 und habe eine große Freude, weil ich einen alkoholkranken Ziehsohn sehr viele Jahre betreut habe, und nun ist es endlich gelungen, durch viele Beter, dass er jetzt in ein betreutes Wohnen gekommen ist und ist hat sein Alkohol bezwungen, ist also inzwischen trocken und nimmt eine sehr positive Entwicklung, weil viele, viele Beter, ich eingeschlossen, immer ihn mitgetragen haben.
Das heißt also auch das Gebet für den anderen, auch ein Werk der Barmherzigkeit, Herr Graf?
Ja, ich empfinde das als ein Werk der Barmherzigkeit, gerade für Alkoholkranke immer wieder zu sorgen, damit sie auch eine Chance kriegen für ein neues Leben. Und dieser Peter, um den es da geht, der hat wirklich ein neues Leben geschenkt bekommen und ist jetzt schon lange viele Wochen trocken.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Eine schöne Geschichte aus diesem heiligen Jahr. Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Liebenburg. Schwester Petra, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, was der Pfarrer Graf einfach als Zeugnis gegeben hat. Es kommt wirklich darauf an, in der nächsten Umgebung zu schauen. Wir können nicht planen, welches Werk der Barmherzigkeit will ich tun, sondern wirklich die Realität anschauen, was begegnet mir, und versuchen, darauf zu reagieren und im Gebet zu begleiten.
Schwester Petra, was mir noch kam als Gedanke, ist die Frage, auch die Barmherzigkeit Gottes für uns annehmen. Und ich habe mich da gefragt, ich meine, Elisabeth von Thüringen war natürlich ein Kind ihrer Zeit, und sie hat die Frömmigkeit, die sie ja schon von Kindheit an geprägt hat, teilweise auch sehr, wie wir es heute empfinden würden, sehr hart, sehr streng gelebt, also mit Selbstgeißelungen und so weiter. Es heißt auch, ihr geistlicher Vater, der Konrad von Marburg, dem sie ganz strikten Gehorsam gegenüber hatte, hätte sie gegeißelt, also geschlagen, sie getrennt von ihren treuen Begleiterinnen. Wie würden wir das, also heute erscheint uns das fast unbegreiflich, aber dennoch hat es die heilige Elisabeth geprägt und ein Stück weit zudem auch geformt, was sie dann geworden ist?
Also für uns ist es wirklich sehr befremdlich, wenn wir das heute lesen, wie auch Konrad sie wirklich geschlagen hat, aber erst nach dem Tod ihres Mannes. Und sich Elisabeth hat geißeln lassen, selber auch von ihren Dienerinnen. Man muss das Ganze aber verstehen, auf dem Hintergrund des 13. Jahrhunderts, da hat sich in der ganzen Kirche eine Spiritualität entwickelt, wo das Leben Jesu und vor allem sein Leiden in den Blick aller Menschen genommen wurde. Vor allem auch die Laien, also die Nicht-Ordensleute und Nicht-Kleriker, haben wirklich eine tiefe Schau auf das Leben Jesu begonnen und wurden auch dazu inspiriert und angeregt, nicht nur auf den Leidensweg Jesu und sein Leben zu schauen, sondern auch mit ihren Empfindungen nachzuempfinden, also auch das Leiden Jesu nachzuempfinden. Und dann haben die verschiedenen Menschen, das wird auch von Hildegard von Bingen berichtet und anderen dieser Zeit, dass sie dann wirklich angefangen haben, eben sich selbst zu geißeln, um diese Schmerzen nachzuempfinden. Als moderne Menschen können wir das heute ganz schwer nachvollziehen, aber das war damals eine Form der Frömmigkeit, die neu aufgebrochen ist, wirklich mit allen Sinnen des Leibes sich hineinzufühlen, wie es Jesus ergangen ist. Und Jesus ist ja eben auch gegeißelt worden. Jesus war selbst im Gefängnis. An Jesus könnte, also drum, diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind einerseits die Begegnung mit Notleidenden, aber im Notleidenden begegnen wir dann wieder tiefer Christus, der selber verletzt ist, krank ist, niedergeschlagen, gefangen.
Aber Sie sagen, das können wir heute kaum nachvollziehen. Würden Sie sagen, sowas haben wir überwunden? Oder steckt da doch etwas drin, was uns nachdenklich machen könnte als moderne Menschen?
Ich glaube, dass es dem modernen Zeitgeist total zuwiderläuft, weil wir gerade in einer Wellnesskultur stecken, wo wir alles tun, dass es unserem Körper gut geht. Und wenn wir dann von Selbstgeißelung hören, ist es ganz konträr. Auf der anderen Seite ist natürlich auch in Frage zu stellen, ob dieser ganze Wellnessbereich auch ein guter Weg ist oder ob wir uns dann nicht auch die Gesundheit, den Leib ein Stück weit vergöttern. Wenn wir ganz nüchtern auf das Leben Jesu schauen, war es eben nicht nur ein Leben in Freude und Glanz, sondern auch eben mit diesen schmerzlichen Erfahrungen. Und die Menschen wollten einfach Jesus ganz nahe kommen, ihm ganz ähnlich werden, eben nachfolgen, Christus ähnlich werden. Und darum haben die damals versucht, diese geistlichen Übungen so zu pflegen. Konrad von Marburg berichtet an einigen Stellen, dass er eben auch durch seine Maßregelungen Elisabeth gegenüber sie schützen wollte, was wir aber auch schwer nachvollziehen wollten. Er hat sie ja zum absoluten Gehorsam verpflichtet ihm gegenüber, dass sie nicht eigenständig handeln konnte, als ihr Mann tot war. Zum Beispiel sie durfte nichts wegschenken. Das war eigentlich ein Schutz, weil Konrad dann Angst hatte, sie würde ihr ganzes Witwengut auf einmal wegschenken und würde dann nichts mehr haben, auch für die Armen alles hergeben. Und er hat ihr verboten, das herzuschenken. Also er hat wirklich, sie war ihm zu absolutem Gehorsam verpflichtet, aber wirklich auch zum Teil zum Schutz für sie. Das, dass er sie geschlagen hat, das konnte ich auch beim Betrachten, beim Lesen schwer nachvollziehen. Am Anfang, als sie noch verheiratet war, hat er stellvertretend ihre Dienerinnen geschlagen, sie erniedrigt. Und dann wird eben berichtet, dass er auch selbst Elisabeth geschlagen hat, als ihr Mann tot war. Für uns und für mich auch persönlich momentan wirklich schwer nachvollziehbar.
Aber trotzdem halten wir fest, dass das auch durchaus vielleicht in dieser Form auch extrem und vielleicht auch manchmal aus nicht nachvollziehbaren, vielleicht auch nicht gut zu heißenden Gründen praktiziert. Aber dennoch war es im Geist der Zeit und das ist die Botschaft für unsere Wellnesskultur, wie Sie sagen, Schwester Petra, dass damals der Leib eben mal versucht hat, das Leiden Christi auch mit allen Fasern nachzuempfinden und dass das auch ein Ausdruck der Liebe war damals.
Also der Konrad von Marburg selber war ja wirklich ein Extremist auch in seiner Seite. Und es wird auch berichtet, dass er dann später umgebracht wird von anderen. Also der Konrad von Marburg hat also verschiedene Seiten und ist wirklich auch mit Vorsicht zu genießen.
Jetzt etwas zwielichtige Gestalt mit allen möglichen Facetten. Ja. Frau Bocke hat uns angerufen aus Paderborn. Grüß Sie, Frau Bocke, guten Tag.
Ja, guten Tag. Am vergangenen Sonntagabend da wollte ich noch, ich bin ehrenamtlich in einem Altenheim tätig, wollte ich noch nach einer Frau schauen und dann hatte ich mir vorgenommen, eine halbe Stunde zu bleiben. Und dann war ich aber sehr unruhig, dann bin ich noch länger geblieben und habe ich die Zeit wieder ein bisschen rausgeschoben. Und dann hatte ich mir so vorgenommen, also ich bleibe jetzt bis 11 Uhr und wo ich gar nicht mit gerechnet hatte, um 10 Uhr verschlechterte sich ihr Zustand ganz plötzlich und sie starb innerhalb 5 Minuten. Da bin ich überglücklich drüber, dass ich gerade bei ihrem Tod dabei war und ich wollte auch nur sagen, dass man auch mal so Geduld haben muss und auch ein bisschen Ausdauer auch bei Unruhigen und bei Sterbenden.
Dankeschön, Frau Bocke, auch für Ihre Erzählung. Ja, Schwester Petra, das ist, erinnert mich auch an das, was Sie vorhin gesagt haben, dass man sich so die Barmherzigkeit, die Werke der Barmherzigkeit nicht so ausdenkt in dem Sinne, sondern wie Frau Bocke das jetzt erzählt hat, vielleicht auch einfach manchmal hörend sein muss, hörend auf das, was in dem Moment dran ist, auch wenn wir es vielleicht im Vorhinein nicht so geplant haben.
Also ich habe das für sehr schön entdeckt in der Vorbereitung. Da heißt es im Tagesgebet beim Fest der Heiligen Elisabeth, dass Gott uns ein waches Herz für die Armen geben soll. Also Elisabeth hatte ein waches Herz für die Armen. Und das ist vielleicht auch so für jeden von uns, dass wir im Alltag üben, ein waches Herz zu haben für den Augenblick. Gerade wie es die Frau Bock erzählt hat, ich habe zwar ganz andere Pläne, aber mein Herz ist so wach und aufmerksam, dass ich spüre, dass jetzt in dieser Situation etwas dran ist, dass ich zum Beispiel länger bleibe und dann diese Erfahrung auch machen kann, diese Frau in ihrem Moment des Sterbens auf ihren letzten Atemzug zu begleiten, was für die Sterbende ein Trost sein kann und auch eine beglückende Erfahrung für den, der den anderen begleitet. Und die Voraussetzung ist, denke ich, dass wir ein waches Herz haben für den Augenblick, für die Not der Armen, der Menschen, die uns begegnen und dass wir Gott immer wieder darum bitten, dass wir dieses wache Herz haben.
Ein waches Herz, das die heilige Elisabeth hatte, deren Gedenktag wir am kommenden Samstag feiern, ganz kurz vor dem Abschluss des heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern, dafür, dass Sie uns das Leben der heiligen Elisabeth vorgestellt haben, ganz besonders unter diesem Aspekt Werke der Barmherzigkeit und was das für unser Leben bedeuten kann. Ich denke, das können wir alle mitnehmen, dieses wache Herz für den Anruf Gottes und dieses wache Herz auch für die Not, die der Herr uns auch über den Weg schickt oft. Wir müssen manchmal, sagten Sie, gar nicht weit gehen, sondern wirklich in unserer nächsten Umgebung schauen und dann, wenn es dran ist, einfach da sein. Vielen Dank, Schwester Petra Grünert.
Gern geschehen, Frau Fröhlich.
Diese Sendung und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung weiterempfehlen möchten, vielleicht kennen Sie eine Elisabeth, der Sie sagen können, ach, da ist auch etwas nochmal für dich drin, zur heiligen Elisabeth, dann können Sie zum Beispiel auf den Internetauftritt von Radio Horeb verweisen, www.horeb.org. Noch einmal www.horeb.org und dort unter der Rubrik Podcast finden Sie auch diese Sendung in Kürze zum Nachhören. Oder Sie bestellen eine CD, gerne auch zum Weiterschenken, beim CD-Dienst 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch einen gesegneten Nachmittag, Ihre Gabi Fröhlich.